Es ist Dienstag, der 13. Dezember.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
Einen fantastischen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Ja, es gibt heute auch wieder viel zu besprechen, Ereignisse und Entwicklungen, die relevant oder wenigstens skurril genug sind, um seziert zu werden. Und mit wem könnte das besser gelingen als mit ihm, der sonst an noch prominenterer Stelle die Nachrichten filetiert, aufbereitet und präsentiert. Er ist ein wunderbarer Journalistenkollege, Bestsellerautor, Dokumentarfilmer und natürlich Mr. Tagesthemen. Guten Morgen, Ingo Zamperoni.
Moin Moin aus Hamburg. Guten Morgen.
Ingo, heute Abend ist Halbfinale bei der Fußball-WM in Katar. Argentinien spielt gegen Kroatien. Und weißt du, es gab da mal einen Tagesthemen-Moderator, der in der Halbzeitpause eines Finals von der Europameisterschaft zwischen Deutschland und Italien eine Welle der Empörung auslöste, weil er nämlich, ich zitiere, möge der Bessere gewinnen, sagte, auf Deutsch und auf Italienisch. Da stand es allerdings bereits 2-0 für Italien. Kannst du dich da noch erinnern?
Ja, ich sage immer scherzhaft, der Spruch, möge der Bessere gewinnen, der wird irgendwann mal auf meinem Grabstein stehen. Ja, natürlich, ja. Euro 2012, Halbfinale Deutschland-Italien. Und es ist, wie du sagst, genau das Problem gewesen, dass 2-0. Hätte Deutschland 3-0 zu dem Zeitpunkt geführt, hätten wahrscheinlich alle gesagt, ja klar, möge der Bessere gewinnen, nämlich die deutsche Mannschaft. Aber nach diesen beiden Balotelli-Toren war ziemlich klar, wer an dem Tag irgendwie, dabei war noch eine Halbzeit zu spielen, das habe ich dann auch mal nie verstanden, das war doch nicht vorbei. Aber ja, das war der Versuch, sich neutral irgendwie zu positionieren. Und wie sagte Dante schon, die heißesten Plätze in der Hölle sind reserviert für die, die sich enthalten. Also insofern.
Naja, und das Gesicht verrät die Stimmung des Herzens, hat er auch gesagt.
Stimmt, ja, ja.
Und deine Stimmung war damals, sagen wir jetzt, nicht italienfeindlich. Und die Frage ist, Ingo, möchtest du dich heute, 10 Jahre danach, mal bei all den nationalistischen Flitzpiepen, die damals deinen Rücktritt gefordert haben, entschuldigen?
Keinesfalls, auf gar keinen Fall. Nein, ich glaube, das Sentiment sozusagen, das unterstreiche ich heute nach wie vor. Und ich glaube, so ein bisschen Sportsgeist tut auch gut. Und ich habe auch nach all den Wäschekörben von Beschwerden noch eine Menge Zuspruch bekommen von vielen Menschen in Deutschland, die zwei Nationalitäten, also nicht nur deutsch-italienisch, sondern was ich, die Kroaten und Franzosen und Deutsche sind oder was auch immer. Und die gesagt haben, ja, das ist im heutigen Deutschland eben so, dass man nicht zwischen zwei Stühlen, sondern eben auf zwei oder sogar drei Stühlen sitzt. Kann und trotzdem eben Deutscher sein kann. Ne? Also das ist, glaube ich, dass wir ein Einwanderungsland sind, das bringt das eben mit sich und das kommt, glaube ich, so langsam an.
Ich meine, von einem Fußball-Halbfinale Deutschland-Italien sind wir aktuell ja wirklich sehr weit entfernt. Deutschland ist schon in der Vorrunde ausgeschieden. Wann ist Italien nochmal rausgeflogen, Ingo?
Ja, ich habe in den letzten Wochen sehr oft den Spaß bemüht, das war ein politischer Protest. Also es glaubt ja kein Mensch, dass Italien sich nicht gegen Nordmazedonien, ohne denen jetzt nahe zu treten, die haben super gespielt, sich nicht qualifizieren könnte. Das war quasi da schon diese umstrittene WM zu boykottieren, das war die Entscheidung des italienischen Fußballverbands und haben gesagt, da machen wir nicht mit, da scheiden wir in der Quali aus, aber der Gag ist jetzt auch nicht der Brüller insofern. Nee, das ist schon bitter dieses Mal. Es ist auch ganz komisch, weil ich bin ja in den 80er und 90er Jahren so aufgewachsen, dass entweder Deutschland oder Italien, ein Team war immer entweder im Finale oder ganz weit vorn dabei. Also für mich waren Euros und WMs immer Feste ja, des Fußballs, sind sie auch immer noch, aber das ist schon eine neue Qualität. Zum Glück sind die Italiener letztes Jahr wenigstens Europameister geworden. Das hat doch sehr viel entschädigt. Aber jetzt zwei WMs nicht dabei, hintereinander, das ist schon krass. Und zweimal Deutschland in der Vorrunde raus. Also meine armen Kinder, die kennen Deutschland als erfolgreiche Fußballnation gar nicht. Ja. Also ich erzähle denen das immer. Früher war das mal so. Aber ja, das ist schon eine kuriose Erfahrung.
Heute Abend also Argentinien, Kroatien. Ich sag mal, möge der Bessere gewinnen. Und apropos Katar.
Endgültig zu weit gegangen.
Baerbock fordert volle Härte des Gesetzes wegen Korruptionsaffäre um Katar. Das berichtet der Spiegel. Außenministerin Annalena Baerbock hat beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel die Zitat, restlose Aufklärung der Korruptionsaffäre im Europäischen Parlament gefordert. Es gehe um die Glaubwürdigkeit Europas. Am Sonntag war Eva Kaili, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, zusammen mit drei weiteren Verdächtigten in Brüssel festgenommen worden. Die Polizei hatte zuvor bei Durchsuchungen Datenträger, Mobiltelefone und 600.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Die Ermittler vermuten, dass Katar mit beträchtlichen Geldsummen und Geschenken versuchte, Entscheidungen des Europaparlaments zu beeinflussen. Diese seien vermutlich an Personen im Parlament verteilt worden, die eine politische oder strategische Position innehätten. Unter anderem eben an Eva Kaili, die ja, das ist ja auch interessant, als Abgeordnete eigentlich Immunität genießen würde, es sei denn, und da gibt es diesen Begriff, sie wird bei einer Straftat in flagranti erwischt. In ihrem Fall war das offenbar der Fall, weil als die Behörden zu ihr kamen, war die Wohnung einfach voll mit Tüten voller Geld. Also in diesem Falle in flagranti. Und Ingo, die Frage ist, wie sehr wundert dich das in mitten quasi des Europäischen Parlaments ein offenkundig so krasser Korruptionsskandal?
Also ich meine, dass wir auch in Europa Probleme mit Korruption haben, auch in unseren EU-Mitgliedsstaaten. Da sollten wir jetzt nicht denken, wir sind irgendwie heiliger als andere auf der Welt. Aber das war doch jetzt wirklich erstaunlich, auch diese Art und Weise mit diesen Säcken und diesen Tüten. Das ist so irgendwie wie in so einem schlechten Film. Ja, da liegen plötzlich diese unfassbar großen Geldbündel wohl da einfach so rum. Wahrscheinlich war das die Überlegung zu sagen, da gibt es dann keine nachvollziehbaren Kontobewegungen und so, und dann ist das irgendwie ein bisschen safer. Das ist irgendwie ziemlich hanebüchen, eine ganz schöne Räuberpistole, finde ich.
Ich meine, eins kann man sagen, wenn Katar eine Filmrolle wäre, dann eindeutig Mario Adorfs Fabrikant Heinrich Haffenloher in Helmut Dietls Key Royale, ja, der damals zu Baby Schimmerlos sagte, ich kleb dich zu von oben bis unten mit meinem Geld. Ich kauf dich einfach. Ich kauf dir eine Villa. Da stelle ich dir noch einen Ferrari davor. Ich schiebe dir hinten rein und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Und die Versuchung ist so groß. Dann nimmst es und dann hab ich dich. Dann gehörst du mir. Ja. Also die Kataris, die sprechen zwar kein Kölsch, aber genau so ist es.
Du kennst das wirklich sehr gut. Da merkt man doch die rheinischen Wurzeln so ein bisschen. Ne? Das ist tatsächlich, ich meine, diese ganze WM ist in Katar gelandet, weil ich meine, die Hälfte des damaligen FIFA-Exekutivkomitees, glaube ich, ist mittlerweile entweder verurteilt oder gefeuert aufgrund von Korruptionszahlungen von den Kataris. Also das ist, glaube ich, tatsächlich nach dem Motto, ja, probieren wir es doch mal und scheint ja zu funktionieren. Jetzt ist es blöderweise aufgeflogen. Was heißt, also in Anführungsstrichen, zum Glück ist es aufgeflogen. Das hat mich doch schon echt, als ich es zuerst gehört hatte, da dachte ich, das ist jetzt ein schlechter Scherz. Also das ist wirklich so krass, plump fast schon einerseits. Andererseits scheint es ja funktioniert zu haben, sonst hätten sie es nicht gemacht jahrelang.
Wie überrascht wärst du, wenn, sag mal, wahrnehmbare Figuren aus Deutschland, wenn da auch rauskäme, dass sie Geld bekommen haben? Vertreter des FC Bayern München sogar.
Naja, also es gilt natürlich immer die Unschuldsvermutung und alles. Aber ich glaube, dass gerade auch im EU-Parlament jetzt überhaupt in der EU die großen Fragezeichen gerade sind, ob da nicht noch viel mehr kommt. Als das, dann ist vielleicht nur die Spitze des Eisbergs. Und dann kann man, glaube ich, nicht wirklich überrascht sein, wenn da tatsächlich noch mehr rauskäme.
Ich meine, das hat ja auch gleich Folgen. Viktor Orban, quasi der Katarer unter den EU-Mitgliedstaaten, der verbreitete gestern gleich eine Kachel mit sich vor Lachen kringelnden Männern und dem Spruch, ich zitiere, und dann haben sie gesagt, das Europäische Parlament sei ernsthaft besorgt über Korruption in Ungarn. Also alle lachen sich kaputt und bezieht sich damit natürlich auch auf das Rechtsstaatsverfahren der EU gegen Ungarn, das läuft und bei dem just in dieser Woche eine Entscheidung erwartet wird, ob und wie Ungarn bestraft werden soll. Ich meine, das ist natürlich dann der schlimmste Moment von allen.
Absolut. Also das ist vor allen Dingen von der Außenwirkung der größte GAU bei dieser ganzen Nummer. Auch bei den Kataris. Ne? Die sagen, ihr habt da jetzt gerade auch in Deutschland unsere WM uns hier madig geredet, weil ihr uns eben vorwerft, Menschenrechtsverletzungen und all das, aber eben auch Korruption und so. Und dann seht mal selbst, was da gerade bei eurem Laden, und das ist natürlich gerade abläuft. Und das ist der fatale Zusammenhang, der jetzt natürlich leicht von allen gezogen werden kann, die bislang in der Kritik stehen. Nach dem Motto, macht mal erst eure eigenen Hausaufgaben und bleibt mir fort mit dieser Doppelmoral. Und das entzieht dem Anspruch, den wir doch haben, irgendwie den Boden, auf dem wir stehen. Und das ist der große Schaden jenseits der direkten Tat.
Mit der jetzt bald zu Ende gehenden WM, wer ist denn für dich wirklich der große Sieger, jetzt mal abseits vom Fußball, Katar oder doch die Kritiker von Katar, wo Deutschland ja eigentlich eine Vorreiterrolle spielen wollte?
Also ich glaube, Marokko, wenn man so will, ist der große Gewinner. Und ich glaube, das spielt den Kataris in die Karten, die jetzt sagen, ey, guck mal, das erste Land vom afrikanischen Kontinent, aber wird dann doch so ein bisschen von der arabischen Welt so ein bisschen vereinnahmt. Das ist quasi jetzt unser Team da.
Die spielen morgen gegen Frankreich?
Genau, das Halbfinale gegen die ehemalige Kolonialmacht Frankreich auch noch, also das David gegen Goliath, da ist so viel Hintergrund noch dabei, der da mitschwingt. Und insofern werden die Kataris in der arabischen Welt sowieso und auch, glaube ich, in vielen anderen Ländern sagen, hey, war doch eine super Turnier. Auch jetzt die Viertelfinalpartien waren ja unfassbar spannend. Teilweise muss man jetzt mal rein aus fußballerischer Sicht, einige zumindest, fand ich doch sehr, sehr bemerkenswert. Das hat auch das Fußballgucken Spaß gemacht. Also was das betrifft, glaube ich, ist so ein bisschen das Kalkül von Katar aufgegangen.
Total.
Dass man da sagt, hey, das sollte ein Imagegewinn sein. Andererseits ist, glaube ich, noch nie so viel bei einem Sportereignis so auf die Umstände geguckt worden. Und ich glaube, gerade so in Europa oder in anderen Ländern der sogenannten westlichen Welt ist doch schon Beigeschmack auch geblieben. Und dieser Schaden, ja.
Ich glaube, als One-Love-Binden-Nation darf man sich da wirklich nichts vormachen. Katar sieht diese WM und wie sie abgelaufen ist, absolut als Selbstbestätigung und auch als Auftakt. Also sie haben gerade erst die Tischtennis-WM 2025 bekommen und das soll quasi nur so ein Zwischenschritt sein, weil sie auch die Olympischen Sommerspiele 2036 ausrichten wollen. Und da ja das internationale Olympische Komitee mindestens ähnlich autokratisch affin ist wie die Infantino-FIFA, dürfte es sogar realistische Chancen haben, es sei denn, Deutschland bewirbt sich.
Ja, aber wir haben ja gesehen, was passiert bei der letzten deutschen Bewerbung. Dann heißt es ja, und hier, also gerade in Hamburg, ne, da wurde das abgelehnt von der Bevölkerung. Wir wollen das hier nicht haben. Und ich muss gestehen, aus persönlichen und aus anderen Gründen, ich fand es echt schade, dass das nicht geklappt hat mit der Bewerbung. Und vielleicht kommt das ja irgendwann mal wieder. Aber
bewerben für die gute Sache.
Ja, also das ist halt der Punkt. Wenn man die ganze Zeit sich beschwert, dass das Sportereignisse nur noch in, wie du sagtest, Autokratenstaaten stattfinden, aber selber da nicht sagt, dann tragen wir es mal aus. Ja, da muss man sich dann nicht wundern, wenn am Schluss dann plötzlich nur noch die Katars und die Chinas dieser Welt das ausrichten. Und ich glaube, Katar sieht das viel strategischer. Die haben da einen riesen Bogen, den die spannen und haben natürlich durch ihre Energie und das Öl, das sie da haben, auch einen Finanzspielraum, ja, in dem Fall sogar dazu führt, dass das noch andere Sachen wie Ski-WM oder so denkbar werden, ne? Wenn die da anfangen zu sagen, ja, hey, was kostet die Welt? Wie sagt das Schimmerlos? Ja, ich kleb dich so voll mit dem Geld.
Ich scheiß dich zu mit meinem Geld.
Ich kann das leider nicht so gut.
Bitte empören Sie sich jetzt.
EU beschließt neue Iran-Sanktionen, das berichtet NTV. Nach Angaben der iranischen Justizbehörde ist ein zweiter Demonstrant hingerichtet worden, diesmal in der Öffentlichkeit. Der 23-Jährige war wegen Kriegsführung gegen Gott zum Tode verurteilt worden und wurde am Montag in der Stadt Mashhad im Nordosten des Landes gehängt. Ihm wurde vorgeworfen, zwei Sicherheitskräfte getötet und vier weitere Menschen verletzt zu haben. Die Nachricht von der Hinrichtung des jungen Demonstranten löste im Iran Wut und Empörung aus, mal wieder, zu Recht. Die Außenminister der EU, da haben wir sie wieder, haben dann gestern einstimmig verschärfte Sanktionen gegen den Iran beschlossen. Offenbar richten sich die neuen Sanktionen auch gegen Personen, die für die Hinrichtung des Demonstranten verantwortlich sind. Okay, ich meine, insgesamt von diesen neuen Sanktionen sollen 20 weitere Personen betroffen sein. Mir persönlich kommt das ein bisschen hilflos vor oder bin ich dazu pessimistisch?
Nee, total. Es ist auch wirklich, es zeigt eben, dass die Werkzeuge, die man meint zu haben, um irgendwie diesem Regime beizukommen, total hilflos sind. Das ist, glaube ich, der richtige Begriff. Ich finde, gut, die Todesstrafe per se ist, finde ich, schon unfassbar barbarisch als Institution. Und das ist auch etwas, was ich in den USA immer nicht verstehe, dass sie immer noch nicht bundesweit abgeschafft ist. Aber das ist grotesk geradezu. Und vor allen Dingen mit diesem Krieg-gegen-Gott-Argument. Ich finde, das ist so... Warum geben sie überhaupt die Mühe, da irgendeinen Scheinprozess durchzuführen? Denn ich glaube, die Wut und die Empörung, ich glaube, es hat keinen abschreckenden Effekt auf die Menschen. Ich glaube, es ist sogar noch eher, dass noch wütender ist und die Leute noch empörter werden. Und ich glaube, es läuft auch nicht darauf hinaus, dass man sich dann irgendwo trifft in der Mitte, sondern die einen werden dann sagen, okay, es gibt nur einen Regimewechsel und so. Und wenn wir als EU das irgendwie flankieren können, aber natürlich sollten wir das tun, aber wir sehen bei diesen Sanktionsmaßnahmen, das trifft ja wenn meistens immer dann nur die Bevölkerung und nicht die Mullahs.
Also das ist vielleicht schon die Frage. Also jetzt werden ja quasi im Wochenschritt irgendwie 15 oder 20 Personen mehr unter Sanktionen gesetzt. Aber wäre es nicht doch das Konsequente, jeglichen Handel mit diesem Regime zu verbieten, unter Strafe zu stellen, auch für deutsche Unternehmer? Weil, klar, das wurde alles reduziert, aber er findet nach wie vor statt.
Ja, wir sehen ja bei den Sanktionen gegenüber Russland, dass es total schwer ist, ein Land in der heutigen Zeit komplett zu isolieren und sagen, nur weil wir keinen Handel mehr jetzt mit einem Land betreiben, dann gibt es ja genügend andere und gerade auch die Achse Teheran-Moskau, glaube ich, ist eine sehr vitale. Aber natürlich wäre es in gewisser Weise eine Konsequenz zu sagen, okay, jetzt müssen wir da wirklich alles tun und dann geht es auch auf unsere Kosten in dem Sinne, dass uns auch ein paar Sanktionen wehtun. Es wäre zumindest den Versuch wert, aber ich wage mich da jetzt nicht zu sagen, das müssen wir jetzt machen, weil es natürlich sehr viele Interessen auch auf deutscher Seite gibt und das ist sehr zum Bedauern auch natürlich.
Abschließend dazu, du hast zu Recht darauf aufmerksam gemacht, auf diese wirklich unfassbare, zynische Begründung Kriegsführung gegen Gott. Ja. Ich meine, wenn es überhaupt einen Gott gibt und wenn jemand Kriegsführung gegen Gott betreibt, dann sind es ja wohl ganz eindeutig jene gottlosen Terroristen, die Gottes beste, weil mutigste Geschöpfe da hinrichten, weil sie um den Erhalt ihres gottverdammten Terrorregimes fürchten.
Ja, also das ist wirklich, wenn das Fass nicht schon längst bodenlos wäre, hätte es diesem Fass das wirklich jetzt den Boden ausgeschlagen. Aber es ist unfassbar traurig und umso mehr ist es bewundernswert, wie die Menschen seit Monaten auf die Straße gehen und wirklich riskieren. Auch bei der WM, der Protest der iranischen Fußballnationalmannschaft, das war wirklich, wenn man sich anguckt, was droht im schlimmsten Falle, das ist das, was mir allergrößten Respekt abverlangt.
Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir so in erster Linie sind es dann doch wirklich Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel zum Beispiel auf den Musikseiten, aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Und hätte ich mal Clark benutzt, dann hätte ich nicht vor 2 Wochen Flatterband an meinem Auto gehabt. Mehr sage ich dazu nicht. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst und hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss also das mühselige Suche nach deinen Policen und manage deine Versicherung digital on the go 24/7. Ach Gott, ja, das wäre so schön. Das muss man machen. Das ist fantastisch. Das könnte mein Leben so deutlich erleichtern. Hol dir ein Upgrade mit Clark. Also Clark spendiert allen HörerInnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de. Bei der Registrierung den Gutscheincode Filterkaffee54. Alles groß geschrieben. Ja, Filterkaffee 54. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15-Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, DAZN. Und bei zwei Versicherungen, da sind es sogar ganze 30 Euro. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Entzauberte Scheinriesen.
Covid-Chaos in chinesischen Krankenhäusern, darüber berichtet die FAZ. Nach dem Ende der Null-Covid-Strategie sind die chinesischen Krankenhäuser überfüllt. Zum Teil warteten Menschen gestern stundenlang vor der Notaufnahme. In Metropolen wie Peking, Guangzhou oder Chengdu erlebten Hospitäler, Zitat, den ersten Schock einer gigantischen Welle von Infektionen und einen Mangel an Gesundheitspersonal, schrieb zumindest das renommierte Wirtschaftsmagazin Kaizen und sprach von Covid-Chaos. Ja, vergangene Woche hatte ja die chinesische Diktatur als Reaktion auf Proteste die Lockdowns beendet und die Testpflicht sowie die Pflichten zur Quarantäne und zur Isolation gelockert. Und am heutigen Dienstag soll auch die wichtige App zur Nachverfolgung von Infektionen vom Netz gehen. Die Folge: in den Apotheken sind Schnelltests und Erkältungsmedikamente ausverkauft. Wegen der Angst vor einer Ansteckung trauen sich viele Menschen nicht aus dem Haus gerade. Deshalb waren die Straßen in den chinesischen Städten gestern wie leer gefegt. Ich meine, der Kurs der chinesischen Diktatur, der war knallhart und ist, muss man jetzt sagen, knallhart gescheitert. Es kommt mir wirklich inzwischen sogar wie ein gigantischer Menschenversuch vor. Erst hat das Regime die Leute wirklich wie Vieh eingesperrt, dann ihnen Mistpräparate, weil als solche haben sich die chinesischen Impfstoffe erwiesen, verabreicht. Und jetzt lassen sie die quasi vollkommen ungeschützt, setzen sie sie diesem Virus aus, was zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen wird. Und ich sag mal, unverantwortlicher kann man Corona-Politik nicht betreiben.
Ja, weil es komplett auf dem Rücken der Bevölkerung eben ausgetragen wird. Und beides war fast ähnlich fatal für viele Menschen. Dieses Eingesperrtsein, wochenlang nicht aus der Wohnung raus dürfen, monatelang. Also ich glaube, es hat sich gezeigt, und wir sind ja alle so ein bisschen Virologen und Epidemiologen geworden in den vergangenen 2,5 Jahren. Aber das Null-Covid, und es gibt auch sicher viele Gründe dafür aus wissenschaftlicher Sicht, aber es scheint eben nur ein Hinauszögern zu sein, ein Aufschieben.
Ja.
Aber danach kommt es mit aller Wucht, ja.
Und das hast du jetzt wirklich da exemplarisch. Das scheint wirklich eine Monsterwelle zu sein, da gerade in China. Ich zitiere nochmal aus dem Artikel: Ich kenne allein 25 positive Fälle oder Erkrankte in meinem Umfeld, schildert eine Frau aus Peking. Ein anderer schätzte, dass ein Drittel seiner Bekannten krank sei. Auch die deutsche Botschaft in Peking ist betroffen. Krankheitsbedingt hatte die Rechts- und Konsularabteilung am Montag geschlossen. Also ich meine, wir haben bei uns in den schlimmsten Phasen, ich weiß nicht, wie viele Infektionen am Tag war das, und hier scheint jeder vierte oder dritte aktuell infiziert zu sein.
Naja, es ging ja bei uns immer am Anfang darum, dieses berühmte Flatten the Curve, ne? Also dass man diese Kurve so abflacht, dass unser Gesundheitssystem damit klarkommt und nicht jetzt zu sagen, keiner darf mehr Covid kriegen, ne? Das ist ja, glaube ich, auch unrealistisch und utopisch, gerade bei so einem hochansteckenden Virus. Und wie du sagst, Menschenversuch so ein bisschen, ja, das sind halt in China dann gleich Millionen. Und vor allen Dingen diese Verunsicherung, was Impfstoffe betrifft, nach diesem Fiasko mit dem chinesischen Stoff und so, da sind, glaube ich, gerade ältere Menschen, die es ja dann besonders betrifft, überhaupt nicht genug geimpft oder wollen sich jetzt auch nicht impfen, weil sie denken, ah nee, das war schon komisch und jetzt kommt irgendwas aus Europa, das haben die uns madig gemacht, monatelang, ja, und haben gesagt, ah, der bringt nichts da, dieser Wirkstoff aus den USA oder aus Europa, und jetzt werden die den auch nicht nehmen, und dann, obwohl der wirklich zum Glück ein wirklich guter ist, den da BioNTech und Pfizer auf die Beine gestellt haben. Und Scheinriese ist ja hier quasi die Überschrift so ein bisschen. Ne? Genau. Ich glaube, da haben die chinesische Regierung, also hier hatte sich das, glaube ich, so vorgestellt, der wird abgenickt, wird auf Lebenszeit da bestätigt vom Parteitag und dann ist da Ruhe im Karton. Und dann gibt es zum ersten Mal seit Jahren, teilweise Jahrzehnten, nicht in Hongkong in irgendwelchen Sonderzonen, sondern in Shanghai, in Peking, Proteste auf der Straße. Ja? Ich glaube, Die hat das so geschockt wahrscheinlich. Die haben es natürlich schnell in den Griff gekriegt, weil der chinesische Sicherheitsapparat da eine Menge Möglichkeiten und Werkzeuge hat. Und das ist jetzt nicht wie im Iran so eskaliert. Aber ich glaube, der saß so tief, dass sie gesagt haben, okay, vielleicht sollten wir es anders machen. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Also es ist irgendwie wirklich bemerkenswert.
Ich weiß nicht, ob es Wunschdenken ist oder der Überhöhung zu viel. Aber wenn ich da so drauf blicke und noch in Erinnerung habe, welche Faszination es vor allem von Vertretern der Wirtschaft lange Zeit für die vermeintliche Effizienz von Autokratien und Diktaturen wie China gab. Was man da alles schnell erledigen kann, bauen kann, da brauchst du nicht lange warten, keine Genehmigungen und so. Und ich finde, diese Pandemie hat jetzt durchaus die Schwäche einer solchen Diktatur offengelegt, weil es einfach niemanden gab, der sich getraut hat zu warnen, Kritik zu üben, das dem KP-Führer da zu sagen, dass er sich auf dem Holzweg einfach befindet. Und so ist, glaube ich, jene Situation erst entstanden, in der nun zig Millionen Chinesen weder genesen noch ausreichend geimpft sind und wirklich das Land schutzlos in dieser Welle ausgesetzt ist.
Ja, weil es eben, wie gesagt, eine Sackgasse ist. Also du kannst es nur hinauszögern und kannst sagen, okay, jetzt zögern wir es so lange hinaus, bis keine Ahnung wann. Oder irgendwann machst du die Schleusen, wenn man so will, auf und dann trifft es natürlich viele erstmal mit Wucht. Man kann nur hoffen, dass es eben viele einigermaßen wegstecken und nicht irgendwie, keine Ahnung, Hunderttausende da jetzt sterben. Das ist echt das Bittere.
Verlierer des Tages.
Schafft sich Donald Trump selbst ab? Das fragt der Spiegel. Für Donald Trump sieht es derzeit nicht gut aus. Bei den Kongresswahlen wurden die Kandidaten, die der Ex-Präsident unterstützt hatte, von den Wählern besonders abgestraft. Dann stand er in der Kritik wegen des gemeinsamen Abendessens mit Kanye West und Holocaust-Leugner Nick Fuentes, da bei ihm im Schloss, Hotel Schloss Mar-a-Lago. Außerdem wurde die Trump-Organisation unter anderem wegen Steuerbetrugs verurteilt. Es kann zudem sein, dass sich Trump demnächst wegen der Unterstützung des Sturms auf das Kapitol vor Gericht verantworten muss. Und dennoch, so schreibt mein Kollege René Pfister vom Spiegel, könnte der nächste Präsidentschaftskandidat der Republikaner sehr wohl wieder Donald Trump heißen, wegen seiner treuen Fangemeinde, die ihm wirklich bei allem unterstützt. Und Ingo, du warst jahrelang als Korrespondent in den USA, bereist das Land auch heute noch. Deine wunderbare Frau Jiffer ist Amerikanerin und hat in ihrer Familie auch echte Trump-Unterstützer, zum Beispiel ihr Vater, wenn ich da richtig informiert bin.
Ja.
Teilst du diese Analyse des Kollegen Pfister?
Ja, also ich glaube, das wäre das Falscheste, was man machen könnte, Donald Trump abzuschreiben. Also ich glaube tatsächlich, dass ich zum ersten Mal diesen Sommer, als wir für unsere Doku gedreht haben, so eine gewisse Müdigkeit schon auch festgestellt habe. Und das hat sich dann ja auch in den Midterm-Ergebnissen gezeigt, dass gerade in den engen Rennen die Trump-unterstützten Kandidaten, also nicht in den Wahlkreisen, wo die auch einen Besenstiel hätten aufstellen können, der wäre gewählt worden von den Republikanern, aber in den engen Rennen, wo sich dann viele doch hingestellt haben und viele Wählerinnen und Wähler gesagt haben, nee, dieses gestohlene Wahl, diese Erzählung, die glauben wir nicht und die ganzen verrückten Kandidatinnen, die teilweise im Rennen waren, wir wählen dann doch eher ein bisschen Maß und Mitte und das hat sich dann gezeigt.
Was sagt denn der Vater deiner Frau heute über Trump? Ging es dem auch so? Hat er eine Enttäuschung eingesetzt oder ist er treu wie eh und je?
Also mein Schwiegervater ist kein Trump-Fan, aber er ist Trump-Wähler und würde er das dritte Mal zur Wahl stehen sozusagen, dann würde der den wieder wählen, weil es in diesem System von A oder B nur die eine oder die andere Seite halt keine Alternativen gibt, wenn du die eine Seite partout nicht wählen willst. Der wählt nicht mehr Demokraten in seinem Leben. Deswegen, wenn die Republikaner Trump aufstellen, dann wird er den wählen. Aber auch bei dem ist es so, der würde sehr gerne einen Ron DeSantis wählen wollen lieber.
Den Gouverneur von Florida, genau. Der jüngst sehr erfolgreich war.
Ja, einfach so ähnliche Politik wie Trump, auch mit Fokus auf Wirtschaft und Steuersenkungen, aber viel jünger, viel eloquenter, weniger Drama, weniger nach hinten geguckt, immer auf die verlorene Wahl, sondern nach vorne. Und das ist dann irgendwann auch sehr amerikanisch nach Entscheidungen, ob im Sport oder bei Politik, Mund abwischen, weitermachen, nach vorne gucken. Und ich glaube, das haben eben auch die Ergebnisse der Midterm-Wahlen gezeigt, dass...
Na, in dem Sinne ist er ja dann wirklich ein Jammerlappen.
Ja, aber da würde ich René Pfister durchaus recht geben. Allein, dass er jetzt schon seinen Hut in den Ring geworfen hat, da müssen die anderen erstmal dran vorbei. Also das ist schon mal ein Statement. Und es gibt diese eine unerschütterliche Basis, die wird ihn wählen, egal was er macht. Wie er mal so sagte 2016, ich könnte jemanden auf Fifth Avenue in New York erschießen, die Leute würden mich wählen. Ja, stimmt leider für einen bestimmten Bruchteil der republikanischen Wählerinnen und Wähler. Und dann kommt es eben drauf an, er ist ein unheimlich unangenehmer Gegner, politischer Gegner. Also, weil der dann einem irgendeinen Spitznamen verpasst, der einfach haften bleibt, ja. Und da sind wirklich gestandene Senatoren. Ja, also Little Marco und Crooked Hillary und Sleepy Joe. Und das ist wirklich und irgendwie.
Aber Sleepy Joe hat es ja nicht geklappt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das hat da nicht geklappt. Aber trotzdem, also
ich weiß, was du meinst. Klar.
Es sind 16 Gegner, hat er aus dem Weg geräumt im eigenen Lager 2016. Das waren Gouverneure, Senatoren, alle wirklich mit Politwassern gewaschen und hat sich da durchgesetzt. Also das muss man ihm schon lassen. Er hat so ein Gespür dafür. Er ist da wirklich, hatte so eine gewisse am Puls den Finger und weiß, was zieht und was funktioniert und hat so eine gewisse Narrenfreiheit auch, Sachen zu sagen, wo andere längst dann aus dem Verkehr gezogen worden wären. Aber es ist halt Trump. Und von daher würde ich ihn da nicht abschreiben. Und bei DeSantis kommt es halt darauf an, ob er sagt, hey, ich bin noch jung, ich kann mir jetzt erstmal 4 Jahre aussitzen und dann ist, wenn ich 48 bin, mein Turn. Oder ob er sagt, ich nutze den Schwung jetzt dieser Wahl. Und da wagt sich auch keiner aus dem Windschatten. Und der Trump hat jetzt erstmal sich da breit aufgestellt. Also von daher.
Dann reden wir jetzt über das politische Gespür dieses Mannes.
Blattgold.
Kreml sagt große Putin-Show ab. Das berichtet T-Online. Zu der traditionellen Jahrespressekonferenz im Dezember hat der Kreml in den letzten 10 Jahren stets internationale Medien eingeladen. Nun wird die Pressekonferenz zum ersten Mal seit 10 Jahren nicht stattfinden. Auch der Neujahrsempfang im Kreml soll ausfallen. Was die große Pressekonferenz angeht, nein, die wird es bis Neujahr nicht geben, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov der Agentur Interfax zufolge. Einen Grund nannte er nicht. Ja, könnte es eventuell, also jetzt mal ganz eventuell sein, dass Putin in diesem Jahr nicht ganz so große Lust hat, wie sonst natürlich, sich den Fragen internationaler Journalisten zu stellen?
Ich glaube, man kann es kaum anders deuten. Also, das war immer so die Bühne.
Ich meine, das war schon seit Jahren eine Propagandaveranstaltung, aber nur zum Hintergrund, es gab da schon immer noch ausländische Journalisten, die zumindest die Möglichkeit hatten, Fragen an Putin zu stellen.
Ja, und ich glaube, dem will er einfach aus dem Weg gehen. Ich glaube, er hat da nichts zu gewinnen, aus seiner Sicht. Und deswegen sagt er, was soll das? Und ich glaube, dieses Jahr hat ihm ziemlich viele Grenzen aufgezeigt, was so seine Allmachtsansprüche da betrifft, zumindest international. Aber ja, ich mache mir keinen anderen Reim darauf, als dass er da eben keine Lust hat, jetzt zu erklären, was da passiert ist.
Und gerade weil ja sein Angriffsfeldzug, wie sagen wir es jetzt, ohne Putin allzu sehr zu provozieren, weil da haben in Deutschland ja immer noch viele sehr, sehr große Angst vor, dass dieser Feldzug so ein klein bisschen in Stocken geraten ist. Also nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums kann Russland derzeit seine Kriegsziele nicht erreichen, haben sie gestern erklärt. Die russischen Truppen könnten kaum Gebiete zurückgewinnen, so die Experten aus Großbritannien, die sie zuletzt verloren hätten. Deshalb sei es unwahrscheinlich, dass die russischen Bodentruppen in den nächsten Monaten neue Gebiete einnehmen können.
Ich meine, deswegen sind ja diese fast schon eine Verzweiflungstaktik davon, also ich meine, sie ist perfide und gemein, ne? Aus weiter Distanz mit Raketen und Luftangriffen nur die ukrainische Bevölkerung mürbe zu schießen und den Winter so hart zu machen, durch Energieausfall, durch Stromausfall, durch Wärmeausfall, die Infrastruktur anzugreifen.
Entweder die Moral damit zu schwächen oder aber auch neue Flüchtlingsströme auszulösen, ne?
Genau, also das ist schon, ich sage nicht, dass das nicht uneffizient aus seiner Sicht sein kann am Ende, aber das zeigt eben, dass es am Boden eben keine Landgewinne da derzeit möglich sind, weil die Ukraine halt eben, das ist der große Unterschied, wissen, wofür sie kämpfen. Wenn sie verlieren, sind sie von der Landkarte radiert und sie kämpfen ums Überleben, buchstäblich. Und die russischen Soldaten, glaube ich, wo man so das Gefühl hat, dem ist das so egal in Moskau, im Kreml, wie viele da sterben und elendig verrecken. Das ist wirklich ganz, ganz traurig.
Das eine ist, ob er keinen Bock hat auf Fragen von deinen ARD und meinen Spiegelkollegen. Das ist sicherlich so. Wichtig ist natürlich auch die Stimmung in Russland selbst. Und da ist dann in dieser Meldung doch interessant, dass jetzt auch fraglich ist, ob es die nationale Fernsehsprechstunde Direkter Draht, wunderbarer Name, ob es die auch in diesem Jahr vielleicht nicht geben wird, bei der Bürger normalerweise jedes Jahr persönlich Beschwerden bei Wladimir Putin vorbringen können. Und ich meine, das würde ja natürlich dann auch verraten, dass er auch Angst vor der eigenen Bevölkerung hat. Und das hätte dann nochmal eine andere Dimension.
Ja, ich glaube, da muss nur eine von diesen unheimlich tapferen Soldatenmüttern da irgendwie ans Mikro kommen. Und dann ich glaube, dann würde die mir ganz schön was erzählen. Das ist in der Tat auch so, dass er da diese Konfrontation, das läuft ja nicht in dem Sinne gut. Also diese Mobilmachung, Teilmobilmachung oder was auch immer, das Rekrutieren müssen aus seiner Sicht, weil da eben so herbe Verluste in der Ukraine erlitten wurden. Das zeigt das ja. Also dennoch fürchte ich, hat er da einen langen Atem. Es ist ein großes Land und es ist ein sehr bevölkerungsreiches Land. Und grundsätzlich kriegt die russische Bevölkerung ja keine richtige Option zu der Kreml-Sicht in den Medien oder im Alltag zu Gesicht. Und das ist eben die Frage.
Ja, kann auch viel Wunschdenken sein.
Ja, genau. Wir hoffen immer, jetzt, das müssen doch die Leute ihn doch stürzen oder protestieren oder auf die Straße gehen und so. Das ist immer leicht gesagt von hier aus und das ist ein ganz anderer Alltag. Ich hoffe halt nur, dass wir nicht die Russinnen und Russen da in Sippenhaft nehmen und eben versuchen. Und irgendwann muss dieser Krieg ja irgendwie ausgehandelt werden, zu einem Ende kommen. Ich hoffe, möglichst bald, weil das ist wirklich der Schock schlechthin gewesen.
Das Kleingedruckte.
Nicht nachlassen, das schreibt die Tagesschau. Die Bundesnetzagentur warnt, dass in Deutschland aktuell zu wenig Gas gespart wird. Zwar seien die Gasspeicher gut gefüllt, doch im Moment würden statt der benötigten 20% nur 13% eingespart. Besonders eine längere Kältewelle könnte die bisherigen Anstrengungen gefährden. Und der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung fordert deshalb einen Aufruf von Bundeskanzler Scholz zum stärkeren Energiesparen. Das gebetsmühlenartige Scholz'sche Selbstlob zur angeblich schon gesicherten Versorgung wiegt in falscher Sicherheit. Wir erwarten von Olaf Scholz Klartext statt weiter so. Der Deutsche Wetterdienst hat derweil gewarnt vor einem strengen Frost in Deutschland, gerade in den nächsten Wochen. Denn noch in dieser und auch in der nächsten Woche wird das Wetter von polarer Kaltluft bestimmt.
Ja, das habe ich gemerkt, als ich mit dem Fahrrad heute Morgen zur Arbeit gefahren bin. Da brauchte ich einen kurzen Moment, bis ich die Finger wieder vom Lenker gelöst hatte.
Absolut. Und ich habe jetzt, stelle mir die Frage, wie ein solcher Aufruf, wie von der CDU gefordert, von Olaf Scholz aussehen könnte. Und ich habe jetzt zumindest mal eine kleine Ahnung. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, es reicht. Ich als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland rufe hiermit auf. Wir brauchen eine Zeitenwende am Thermostat. Sie kennen meinen Hang zu infantilen Ausdrücken. Deshalb sage ich, wir brauchen den Triple Bazooka Doppelwopper Mega Energiesparwumms. Machen Sie sich halt warme Gedanken. Wir schaffen das.
Oh ja. Ja, genau, gerade mit wir schaffen das. Wobei, ich habe das immer nie verstanden, weil ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Spruch. Was soll denn sonst eine Regierungsmannschaft sagen, außer, ey Leute, auf geht's, das kriegen wir hin. Aber gut. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich die Lösung wäre. Vielleicht solltest du mal dem Kanzleramt so einen Tipp geben.
Mal ernsthaft, wenn du so deinen Alltag scannst, sparst du wirklich? Wo sparst du da im Vergleich zum letzten Winter? Oder anders gefragt, bist du eher bei 20 oder auch wie der bundesdeutsche Schnitt bei 13% Einsparung aktuell?
Vermutlich eher bei den 13. Wobei wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen weniger, unser Haushalt ist, wie du sagtest, ja amerikanisch auch geprägt, so ein bisschen bei der
da läuft die Klimaanlage auch im Winter, ne?
Ja, die haben wir nicht, aber in der Tat, ja, da ist Energie ein anderes Thema. Aber ja, dass wir ein bisschen weniger Lichterketten vielleicht, nicht, dass das jetzt den Kohl dick macht, aber plötzlich ist das so wie die einen haben Flugscham oder so, man hat plötzlich Lichtscham, finde ich. Also man kann ich hier noch überhaupt Lichter brennen lassen? Also ich laufe immer durchs Haus und mache die aus und ja, aber letztlich ist es, glaube ich, auch so abstrakt zu sagen, okay, wo haben wir denn jetzt genug gespart? Ich glaube, grundsätzlich insgesamt sollten wir das alle versuchen, also vielleicht weniger Auto fahren, mehr Fahrrad fahren versuche ich und solche Dinge, aber es ist noch sehr abstrakt so, ne? Wie viel ist jetzt genug, damit es insgesamt hilft? Ich glaube, jeder muss sich dann die eigene Nase fassen und jeder trägt Mitverantwortung. Vor allen Dingen nicht die Denke, naja, was macht das schon für einen Unterschied? Das ist ja wie beim Klimaschutz, ne? Wenn alle sagen, ja, was macht das für einen Unterschied, ob ich jetzt mehr oder weniger Autofahrer. Nee, das ist der falsche Ansatz. Man muss wirklich jedes Gramm gespart hilft.
Jetzt muss ich aber noch fragen, wie viele Lichterketten gibt es denn zu herkömmlichen Weihnachtszeiten im Hause Zamperoni?
Na, nicht ganz so viele wie so bei Christmas Vacation, ne? Irgendwie oder irgendwelchen einschlägigen Weihnachtsfilmen, wo das ganze Haus und man, glaube ich, ein halbes AKW bräuchte und erstrahlt. Nee, das nicht. Aber es ist schon eher so, dass natürlich bei uns der Baum schon direkt nach Thanksgiving aufgestellt wird und nicht erst an Heiligabend, ne? Sondern das ist dann schon, der steht die ganze Adventszeit da geschmückt.
Und er muss natürlich auch leuchten.
Ja, aber wir haben eine Zeitschaltuhr jetzt eingerichtet und da haben wir jetzt geguckt, dass er dann immer nur zu den dunklen Stunden mal, wo Leute auch im Haus sind, angeht.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Manuel Neuer stürzt zwei Teams ins Dilemma, das berichtet NTV. Nach seinem Unfall bei einer Skitour im Mangfallgebirge wird Manuel Neuer für den Rest der Saison nicht mehr im Tor stehen. Nicht nur NTV spekuliert nun, ob er überhaupt wieder als Torwart zum FC Bayern und zur Nationalmannschaft zurückkehren kann, denn beide Teams stehen gerade vor großen Herausforderungen, für die sie Neuer dringend bräuchten. Ja, also als ich das hörte, ganz ehrlich, war mein erster Gedanke, der war ja gerade erst in Katar ausgeschieden und zurückgekommen, wie die meisten Spieler außer denen, die da im Teamhotel noch eine Woche Urlaub drangehangen haben, auch lustig. Aber warum unmittelbar nach so einer WM nicht einfach mal einen Waldspaziergang, das ist knochenschonender, so ein bisschen auch darüber reflektieren und nachdenken, warum haben wir so versagt, was habe auch ich persönlich falsch gemacht? Oder, Ingo, würdest du sagen, das ist jetzt zu viel verlangt?
Also ich muss gestehen, was mich daran am meisten gewundert ist, dass ich dachte, Fußballer, gerade so hochkarätige Profifußballer wie Manuel Neuer, hätten in den Verträgen so eine Nicht-Schiefer-Klausel.
Haben offenbar auch viele, aber nicht alle.
Ah, okay, weil ich dachte, das ist so ein absolutes No-Go, genau aus diesem Grund, dass die nicht in den Winterferien das nutzen, um sich da einen Hang runterzustürzen. Und vielleicht ist, ich meine, ich weiß nicht, wie es zustande gekommen ist, aber vielleicht ist so die Tatsache, dass er wahrscheinlich nicht so häufig gefahren ist, hat vielleicht dazu auch geführt. Aber das hat mich schon sehr gewundert. Ich glaube, dass er quasi in Sack und Asche in Klausur gehen soll, in Kloster und dann quasi erstmal nach 4 Wochen Konklave dann rauskommt.
Ich habe über das 2:1 gegen Japan nachgedacht.
Genau, ich habe die Erleuchtung jetzt gefunden. Hier, Hansi Flick ist das Ergebnis und darauf bauen wir jetzt weiter auf. Nee, ich glaube, das muss man, das ist wahrscheinlich zu viel verlangt. Aber tatsächlich ist es dann doch, Skifahren ist doch, ich sage das als leidenschaftlicher Skifahrer, dann doch ein Risikosport und das ist jetzt ein ganz schönes Dilemma, in der Tat.
Es wurde ja anfangs auch so quasi entschuldigend angeführt, nein, es sei nicht Alpin-Ski, sondern eine Skitour gewesen, aber wer das kennt, das ist natürlich eigentlich die noch härtere Variante, da stapfst du nicht über präparierte Pisten, sondern durch die wilde Natur und machst Tiefschneeabhänge, also da ist die Sturzgefahr durchaus größer.
Ja, absolut, ja, genau, und das nicht auf so einer schönen präparierten Autobahn, sondern eben über Stock und Stein buchstäblich, also, und es ist nicht Ich meine, er ist jetzt, glaube ich, Mitte 30, ne? Ich meine, gut, wir sehen den
Er ist 36.
36, genau. Auch nicht mehr der Jüngste, was das betrifft. Ich glaube, man hat aber in der Vergangenheit gesehen, er hat ja immer wieder sich genau pünktlich aufs Turnier hin wieder fit gekriegt, obwohl er Verletzungen hatte, auch jetzt gerade wieder im Vorfeld und so. Insofern würde ich ihn auch nicht abschreiben und er ist ja nach wie vor ein hervorragender Torwart. Aber wir haben auch andere sehr gute in Deutschland. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass...
Also ich persönlich wäre schon froh, wenn Marc-André Ter Stegen endlich die Möglichkeit bekäme,
zum Beispiel
auch im Nationaltor zu zeigen, was er drauf hat.
Ja, also Ter Stegen, auch Trapp ist wirklich ein herausragender Torwart. Und ich glaube, was da jetzt angesagt ist bei der Fußballnationalmannschaft, ist, dass tatsächlich alles auf dem Prüfstand muss. Ob es dann auch wirklich umgedreht wird und ausgetauscht und ausgewechselt, ist was anderes. Aber zumindest darf es keine Punkte geben nach dem Motto, nee, da ist jetzt so viel Verdienst. Wir haben ja selbst gesehen, jetzt Ronaldo wurde auf die Bank gesetzt.
Das war ja das Problem auch ein bisschen, dass Hansi Flick irgendwie zu viele Verdienste seiner Bayern-Stars gewürdigt hat. Und da wäre vielleicht schon ein Umdenken mal nötig.
Ja, sind aber auch alles eigentlich ganz gute Spieler. Ne? Das Tragische an diesem Ausscheiden ist ja, dass, ich sag mal, wenn die Japaner das eine Tor nicht gemacht hätten oder sie die 20 Minuten in der zweiten Halbzeit gegen Japan irgendwie wacher gewesen wären und irgendwie weitergekommen wären. Und dann plötzlich das Achtelfinale und dann hätte es wirklich genau umgekehrt geheißen, boah, was sind wir doch für eine Turniermannschaft und jetzt ist der Spirit wieder da. Aber so ist es nun mal.
Da hast du recht. Und über Thomas Müller kann man immerhin sagen, er hat keine Skitour gemacht.
Ja.
Gut, Ingo, ich würde mal sagen, wir lernen daraus. keine Skitouren, zumindest wenn man nicht absoluter Profi ist, sonst ist es bald vorbei mit der Karriere. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst und hoffe, wir hören uns bald wieder. Und wenn nicht vor Weihnachten, sage ich jetzt schon mal schöne Weihnachten. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald, Dingo.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Fränking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.